Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute Morgen wollen wir, wie es auch schon angekündigt worden ist, auf einen Bibeltext hören, der sicher weniger bekannt, aber hochinteressant ist. Außerdem ist er sehr lehrreich und wie gesagt, er schließt sich direkt an den Text an, den wir in der Schriftlesung gehört haben. Es handelt sich um 2. Könige 6,24 bis 7,20, ein längerer Text, wo ich auch nicht Wort für Wort und auch nicht Vers für Vers eine Auslegung versuche, sondern eher den größeren Zusammenhang nachher betrachten möchte. Die Belagerung Samarias. Und danach geschah es, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertelkopf Taubenmist 5 Silberlinge wert war. Und als der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihn eine Mannfrau an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Er aber sprach, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kelter? Und der König fragte sie, was willst du? Sie sprach, diese Frau da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer entlang ging. Da sah das Volk, dass er darunter auf seinem Leib Sacktuch trug. Und er sprach, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisa, Sohnes Safats, heute auf ihm bleibt. Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her, aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach er zum Ältesten, seht ihr nicht, wie dieser Mördersohn hersendet, um mir den Kopf abzuhauen? Habt Acht, wenn der Bote kommt, verschließt die Tür und stemmt euch mit der Tür gegen ihn. Höre ich nicht die Fußtritte seines Herrn hinter ihm her? Wenn er noch mit ihm redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab und er sprach, siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn. Was soll ich noch auf den Herrn warten? Die Befreiung Samarias, Kapitel 7. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und 2 Maß Gerste einen Schekel. Da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. Es waren aber 4 aussätzliche Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lasst sie uns leben, so leben wir. Töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kam, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzliche an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen und sprachen. Wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, es ist niemand da und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er rief die Torhüter und man berichtete es drin im Hause des Königs. Der König stand in der Nacht auf und sprach zu seinen Knechten, ich will euch doch sagen, was die Aramäer mit uns vorhaben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verbergen und denken, wenn die aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Knechte und sprach, man nehme doch 5 von übrig gebliebenen Pferden, die noch da sind. Siehe, es geht ihnen doch wie der ganzen Menge Israels, die davon übrig geblieben ist. Siehe, es geht ihnen wie der ganzen Menge Israels, welche aufgerieben ist. Die lasst uns senden und dann schauen. Da nahmen sie 2 gespannte Pferde und der König sandte sie dem Hirte Aramäer nach und sprach, geht hin und seht nach. Als ihn nun bis an den Jordan nachzog, siehe, da lagen alle Wege voll, Kleider und Waffen, welche die Aramäer auf ihrer eiligen Flucht von sich geworfen hatten. Die Boten kamen wieder und sagten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, sodass 1 Maß Feinmehl 1 Silberling galt und 2 Maß Gerste auch 1 Silberling, nach dem Wort des Herrn. Der König bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor, und das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb. Wie der Mann Gottes gesagt hatte, der es vorausgesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Denn es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hat, als er sprach, morgen um diese Zeit werden im Tor von Samaria 2 Maß Gerste 1 Silberling gelten und 1 Maß Feinmehl 1 Silberling. Worauf der Offizier dem Mann Gottes geantwortet hatte, ja, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. So erging es ihm jetzt, denn das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Wie schon angedeutet, werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass ich es gar nicht erst versuchen werde, diesen längeren Textaufschnitt in einer Predigt auch nur ansatzweise Vers für Vers auszulegen. Das scheint mir aber in diesem Fall auch überhaupt nicht notwendig, denn der Bibeltext enthält viele historische Details. Diese Details sind natürlich nicht unwichtig, denn sie helfen uns, die Situation zu verstehen und uns in die Situation ein wenig hineinzuversetzen. Trotzdem bedürfen diese Details keiner speziellen Auslegung in einer einzigen Predigt. Gerade aus dem Textzusammenhang ergeben sich, wie ich meine, einige für unser Leben als Christen ganz zentrale Anwendungen. Ich habe mir nur den Hauptteil der Predigt so vorgestellt, dass ich den Bibeltext zunächst noch mal kurz nacherzähle. Dabei will ich auf einige Einzelheiten noch etwas näher eingehen und versuchen, sie auf uns heute zu übertragen. Und im gesonderten Punkt sollen dann, kurz zusammengefasst, noch einige zentrale Anwendungen kommen, die sich für uns und unser Leben heute ergeben. Zunächst aber möchte ich kurz auf den historischen Hintergrund dieses Textes eingehen. Als wir die Schriftlesung gehört haben, da konnten wir uns ja schon ein wenig in die Zeit hineinversetzen, in der unser Predigtext spielt, etwa die Zeit 900 vor Christus, und dort haben die Belagerung und die wunderbare Errettung Samarias stattgefunden. Der König des Nordreichs, der uns hier nicht mit Namen genannt wird, der war aller Voraussicht nach Joram, der Sohn Ahabs. Sein Name wird uns zwar in Kapiteln 4 bis 7 im zweiten Buch der Könige nicht genannt, allerdings in Kapitel 3 und dann auch in den Kapiteln 8 und 9. Joram hat seinem älteren Bruder Ahasja auf den Thron gefolgt. Ahasja, von dem uns in 2. Könige 3, 2 bis 3 Folgendes gesagt wird. Die Zitate habe ich aus der Lutherbibel, die ich doch viel mehr benutze als die Schlachterbibel. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn es dann nur ein ganz klein wenig anders klingt. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter. Denn er entfernte das Steinmal Baals, sein Vater hatte machen lassen. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel Sündigen machte, und ließ nicht davon ab. Mit diesem Vers ist, so meine ich, genug gesagt über Ahasja und erst recht über seinen Vater Ahab, den bis zu seiner Zeit gottlosesten aller Könige Israels. Jorams geistlicher Stand war nicht viel anders, denn später mal sagt Elisa zu ihm in einer Situation, die für ihn sehr prekär war, Folgendes: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. In die Regierungszeit von Ahabs und seinen beiden Söhnen, da fällt auch die Wirkungszeit von Elia und Elisa hinein, die beiden Propheten, denen Gott nicht nur die Aufgabe gegeben hatte, Gottes Wort zu verkündigen und zur Umkehr zu rufen, sondern die auch in besonderer Weise die Fähigkeit verliehen bekommen haben, Wunder zu tun. Eine kleine Nebenbemerkung könnte für uns Folgendes beinhalten, dass wir aus dem Zusammenhang lernen können, eine Zeit, in der viele Wunder geschehen, selbst dann, wenn es Wunder sind, die Gott getan hat, das muss noch lange nicht eine Zeit eines geistlichen Aufbruchs sein. Zu dieser Zeit in der Geschichte Israels war eher das Gegenteil der Fall. Von Elia sind uns in der Bibel insgesamt 8 Wunder berichtet, von Elisa dagegen 16. Das entspricht gerade der Zusage Gottes an Elisa, dass ihm ein doppelter Anteil von Elisas Geist zufallen solle. Einen gewissen Unterschied außerdem noch zwischen Elia und Elisa können wir darin erkennen, dass Elias Handeln stark von Hilfe und Barmherzigkeit geprägt war. Elisas, Entschuldigung, und Elia hat vor allem Gericht gebracht. Kommen wir nun zur Betrachtung unseres Predigtextes. Und da zunächst erstens zur Belagerung Samarias. Die Schriftlesung aus 2. Könige 6, 8, 23, die hat gerade mit der Belagerung einer israelitischen Stadt durch die Syrer geendet. Da kommen die Syrer schon wieder und machen sich auf zum Krieg gegen Israel. Wir können uns gut vorstellen, wie unruhig und turbulent diese Zeit gewesen ist. Gleichzeitig können wir aber auch daraus den Trost schöpfen, dass der Gott, der mit so mächtigen Feinden und so einer großen Not fertig geworden ist, dass der auch der Herr über unsere Zeit und unsere Zukunft ist, dass er auch mit allem dem fertig wird, was uns betrifft und beunruhigt, jetzt und in der Zukunft. In 2. Könige 6, 8 bis 23, da ging es wohl nur um einen kleinen Teil des syrischen Heeres. Wir haben da von den Streitscharen gehört. Jetzt aber hat Ben-Hadad, der syrische König, offensichtlich sein gesamtes Heer in Richtung Israel in Marsch gesetzt. Und nicht nur in Marsch gesetzt, er ist bereits dort angekommen und belagert dieses Mal nicht irgendeine israelische Stadt, sondern vielmehr Samaria, Hauptstadt des Nordreiches Israel. Offensichtlich hat er nicht viel Widerstand auf seinem Weg dorthin erfahren und offensichtlich dauert die Belagerung schon lange an, weil nämlich, wie uns geschildert, die Situation der eingeschlossenen Bewohner absolut hoffnungslos ist. Zumindest, wenn man die Situation aus dem rein menschlichen Blickwinkel heraus sieht. Der aber ist, Gott sei Dank, nicht der wirklich Maßgebliche, wie wir auch schon in 2. Könige 6, 15 bis 20 gesehen haben, wie wir auch, denke ich, jetzt schon beim flüchtigen Lesen dieses Predigtextes gemerkt haben. Der menschliche Blickwinkel ist bei weitem nicht der maßgebliche. Belagerungen waren eine von alters her und vielfach erprobte Methode, um eine Stadt, an die man sonst nicht rankam, zu erobern. Irgendwie, so haben sich wohl die Belagerer gedacht, wird die Versorgungssituation eines Tages so schrecklich und so schwierig sein, hoffnungslos, dass wenn schon nicht die Regierenden, dann wenigstens die Bewohner sich lieber ergeben würden, als zu verhungern. Und genau in so einer Situation, menschlich gesehen am Ende einer Belagerung, kurz vor dem Aufgeben, hat sich die Stadt Samaria zur Zeit unseres Predigtextes befunden. Wir können das an zwei dort geschilderten Einzelheiten erkennen. Einmal, die Lebensmittelknappheit muss so furchtbar gewesen sein, dass der Preis für einen Eselskopf, der Eselskopf war einer der am wenigsten nahrhaften Teile des sowieso schon als unrein klassifizierten Esels gewesen, dass der auf die astronomische Höhe von 80 Silberstücken, Silberlingen oder Schägeln gestiegen ist. Den Wert dieses Silberlings auf unsere Zeit auch zu übertragen, ist gar nicht so ganz einfach. Vielmehr scheinen mir aber hier wichtig zu sein, nicht die absoluten Preisangaben, sondern vielmehr die relativen Preisangaben, nämlich die 80 Schäkel für diesen Eselskopf während der Belagerung im Vergleich zu dem einen Schäkel, den nach der Belagerung, ein Maß, und es sollen ungefähr 7,5 Liter sein, feines Mehl oder 2 Maß Gerste kosten. Wenn wir trotzdem mal das Alte Testament, um eine ungefähre Vorstellung zu haben, uns anschauen, dann war wohl der Schäkel etwa so viel wert wie Denar, Drachme oder Silbergroschen im Neuen Testament, also etwa der Tageslohn eines Arbeiters. Dann wären also 80 Schäkel ungefähr, Entschuldigung, das Dreifache von diesen genannten Taten, dann wären 80 Schäkel ungefähr 2/3 eines Jahresverdienstes. Ein wahrhaft astronomischer Preis. Ebenfalls nicht zentral für das Verständnis unseres Predigtexts scheint mir zu sein, ob dieses ein Viertel Karb Tauben ist, das 5 Schäkel gekostet hat, ob dieser Taubenmist wörtlich oder als Sprachfigur zu verstehen ist. Das entsprechende hebräische Wort kommt wohl nur einmal in der Bibel vor, nämlich hier, und ist wohl nicht eindeutig auch in der Bedeutung zu identifizieren. Die Lutherbibel sagt in ihrer Anmerkung, wahrscheinlich Bezeichnung für minderwertige Speisen, und das sagen wohl auch mehrere Kommentatoren. Von Josephus wird uns umgedreht berichtet, dass es zur Zeit einer schrecklichen Hungersnot tatsächlich schon mal realer Taubenmist als Nahrungsmittel verwendet worden ist. Aber auch darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern vielmehr auf die absolut hoffnungslose Situation der eingeschlossenen Bewohner in Samaria. Viel drastischer aber als mit Preisen und mit Mengen wird uns die Situation geschildert, wenn wir uns die Verse 26 bis 29 angucken. Da bittet eine Frau den König, der vielleicht zu Inspektionszwecken gerade auf der Mauer umhergeht, um Hilfe. Der König sagt, hilf dir der Herr nicht. Woher soll ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kälte? Diese Antwort führt zwar den Namen Gottes im Mund, drückt aber Spott und Verzweiflung aus und nicht Vertrauen auf den allmächtigen Gott. Joram erfüllt also gerade nicht die Voraussetzung, als König, der ja dann damit auch ein Vorbild sein sollte und auch ein geistiges Vorbild vom Volk Gottes sein sollte. Er verhält sich also gerade nicht so, wie es man es erwarten sollte, sondern viel eher so, wie vielleicht unsere Politiker heute oder vielleicht auch wir selber manches Mal. Näheres über sein Verhältnis zu Gott können wir auch noch in den Versen 30 und 31 und 33 nehmen, aber davon noch gleich mehr. Immerhin ist er bereit, die Not der Frau anzuhören, der Frau, die ihm von der schrecklichen Übereinkunft mit einer anderen Frau berichtet, die Übereinkunft ist von der anderen Frau gebrochen worden. Diese Übereinkunft, die bestand darin, dass zunächst der Sohn der Frau, die sich beschwert, getötet und dann gemeinsam gegessen würde und anschließend, dass mit dem Sohn der anderen Frau genauso verfahren wird. Übrigens eine Erfüllung von 5. Mose 28, wo Gott als Fluch über das ungehorsame Volk genau diese Tatsache ausgesprochen hat, nämlich, dass Israel in Bedrängnis und Not die eigenen Kinder essen werde. Joram, der kann ja nicht helfen, aber er zeigt immerhin seine Trauer und seine Bestürzung über dieses furchtbare Geschehen dadurch, dass er sein Obergewänder zerreißt und man erkennt, dass dann als Untergewand er ein Sacktuch trägt. Ein Zeichen von Trauer und Buße in der Bibel. Allerdings war seine Buße offensichtlich nicht echt, noch nicht einmal so echt wie die seines Vaters in 1. König 21, 27. Denn wir sehen es daran, dass er gleich im Anschluss an das Zerreißen seiner Kleider ein Todesurteil über den Propheten Elisa ausspricht und dabei gleichzeitig auch noch den Namen Gottes missbraucht. Seiner Meinung nach ist Elisa, der treue Diener Gottes, verantwortlich für dieses Unglück in der Stadt und nicht etwa die Sünde Jorams oder die der Bewohner Samarias. Auch hier haben wir eine Parallele zu seinem Vater Elia, der in 1. Könige 18, 17 dem Propheten Elia die Schuld für die furchtbare Trockenheit zuweist, anstatt sie bei seiner Gottlosigkeit und der des Hauses seines Vaters zu suchen. Wenn wir weiter in die Bibel schauen oder unser eigenes Herz anschauen, dann ist es wohl öfter so, dass man erkennen muss, ja, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, dann suchen sie irgendeinen menschlichen Schuldigen, den sie für die Situation, in die sie gekommen sind, verantwortlich machen können. Zum Beispiel finden wir das auch bei der Situation, wo das Volk Israel in Pi-Hahiroth am Roten Meer steht. Vorne das Meer, hinten die Ägypter, links und rechts die Berge. Sie sagen nämlich daraufhin zu Mose und Aaron: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir es nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also wie bei Joram, auch dort sehen wir, denke ich, das tief in uns Menschen verankerte Bestreben, einen menschlichen Schuldigen zu finden, der für die Situation, in der man sich nicht raushelfen kann, verantwortlich ist. Anstatt dass man, sei es bei Joram, sei es bei Israel in vor Pi-Hahiroth, seine Not Gott anbefiehlt, der sie uns geschickt hat und der sie auch in einem einzigen Augenblick wieder wegnehmen kann. Oder wie es 1. Petrus 5, 7 formuliert, alle Sorgen auf ihn zu werfen, weil er für uns sorgt. Also hüten wir uns davor, dass wenn wir in eine Situation subjektiv verspürter Ausweglosigkeit kommen, dass wir dann gegen Gott und gegen Menschen rebellieren und Menschen dafür verantwortlich machen, anstatt uns an Gott, unseren liebevollen Vater, zu wenden. Also Joram zerreißt seine Kleider, aber das war offensichtlich nur eine äußerliche Show und keine wirkliche Herzenseinstellung. Und daraus wollen wir ganz neu lernen für uns, äußerliche Taten haben bei Gott keinen Wert, wenn sie nicht von der entsprechenden Herzenseinstellung begleitet sind. Es kommt immer darauf an, wie es um unser Herz bestimmt ist, wie uns auch Joel 2, 13a sagt: Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Der König hat sich immerhin nochmal anders überlegt und den Boten, den er zur Enthauptung Elisas geschickt hat, den will er offensichtlich stoppen und läuft ihm nach. Gottes Vorsehung hat es bewirkt, dass Elisa die ihm drohende Gefahr rechtzeitig erkannt hat und deshalb dafür gesorgt hat, dass der Bote gar nicht erst ins Haus reinkommt. Und damit kann er auch seinen sonst tödlichen Auftrag für Elisa nicht ausfüllen. Der König kommt offensichtlich nur wenig nach seinem Boten an und wird dann natürlich im Gegensatz zu dem Boten auch ins Haus eingelassen. Mit dem wirklich bemerkenswerten Ausspruch des Königs im Hause Elisas und der Antwort des Propheten kommen wir nun zum Höhepunkt dieses hochinteressanten und sich eben über zwei Kapitel erstreckenden Berichtes. Doch es lohnt sich zunächst mal die Aussage des Königs ein wenig näher anzuschauen. Er sagt hier nämlich: Siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch von dem Herrn erwarten? Hier haben wir, wie ich meine, ein Phänomen, das wir im geistlichen, aber auch im ganz natürlichen Bereich sehr oft feststellen können. Nämlich, dass eine richtige Bestandsaufnahme gezogen wird, dann aber daraus eine völlig falsche Folgerung geschlossen wird. Hüten wir uns also davor, dass wir nicht unsere Ohren und unseren Verstand quasi abschalten und gleich allem zustimmen, nur weil jemand was sagt, was in der ersten Hälfte der Bestandsaufnahme richtig war. Denn hier bei der Aussage des Königs Jorams war der erste Teil absolut korrekt. Wie uns auch eben Amos 3, Vers 6b ganz klar sagt. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht tut? Oder eine Parallelstelle, Jesaja 45, 6b und 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Also, nicht nur alles Gute, Schöne und Angenehme kommt letztlich von Gott, sondern eben auch alles Notvolle, Schwierige, Leidbringende. Denn wäre dem nicht so, dann wäre unser Gott nicht allmächtig und kein souveräner Herrscher des Universums und müsste vor irgendwelchen Schwierigkeiten kapitulieren, weil er sie nicht aufhalten könnte. Und trotzdem, dass auch das Schwierige und Notvolle von Gott kommt, vielleicht auch gerade deswegen, dürfen wir als Gotteskinder die feste Gewissheit haben und darin Trost finden, dass gemäß Römer 8, 28 alle Dinge uns zum Besten dienen müssen, einschließlich auch von Not und Leid. Was aber, wie gesagt, überhaupt nicht richtig war an der Antwort des Königs, das war der zweite Teil, die Folgerung. Was soll ich noch von dem Herrn erwarten? Hier spüren wir rein gar nichts von einem lebendigen Vertrauen des Königs in einen allmächtigen Gott, sondern vielmehr totale Resignation, Verzweiflung und Fatalismus. Ein kurzer Einschub. Wenn wir uns ein paar Parallelstellen der Bibel anschauen, dann sehen wir fest, dass es die Aufgabe, aber nicht nur die Aufgabe, sondern das Vorrecht von uns Gläubigen ist, von dem Herrn etwas zu erwarten und auf ihn zu harren. Dazu vier kurze Bibelstellen. Psalm 27, 14. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Oder Psalm 37, 5, 7a, 9b. Befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Psalm 62, 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Die alte Elberfelder Übersetzung sagt hier, denn von ihm kommt meine Erwartung. Und Jesaja 8, 16, 17. Ich, Jesaja, soll verschließen die Offenbarung und will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Also auf Gott zu vertrauen, zu harren, zu warten, ist unsere Aufgabe, unser Vorrecht als Gläubige, selbst dann, wenn es absolut hoffnungslos aussieht. Leider war das bei Joram nicht der Fall. Es ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn er hat sich ja von Gott, von dem er schon sicher viel weiß und gehört hat, klar abgewendet und lebt eben nicht in der Glaubensbeziehung zu ihm. Er und wir, die wir so viel mehr wissen als Joram, hätten in Betracht ziehen müssen, dass der souveräne Gott diese Hungersnot nicht nur schicken, sondern sie auch jederzeit wieder wegnehmen kann. Und wir kennen vielleicht in diesem Zusammenhang auch die Worte Gottes an Salomo in 2. Chronik 7, wo er folgendes zusammen mit Salomo sagt: Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet und die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest in mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Also wir sehen ganz klar und auch anhand anderer Bibelverse, dass Gott das gesamte Unglück jederzeit wieder wegnehmen kann. Hier, so scheint es mir, war die Not und das Unglück Folge durchaus einer Sünde von Joram und von seinem Volk. Und wenn die Sünde erst vergeben ist, dann ist es kein Problem, für Gott die Not sofort auch wieder wegzunehmen. Das muss allerdings nicht immer der Fall sein. Es gibt genug Situationen, wo Gott einfach auch nur Nöte und Schwierigkeiten geschickt hat. um uns Menschen voranzubringen, dass wir geistlich wachsen können. Denken wir etwa an den Blindgeborenen, Johannes 9, wo Jesus ganz klar sagt, es ist keine Folge der Sünde, weder der seiner Eltern noch der des Blindgeborenen, sondern das hat das Ziel, dass Gottes Werke an ihm offenbar werden sollen. Kommen wir nur noch zu meinem zweiten Unterpunkt, nämlich die wunderbare Errettung Samarias. Elisa hört nun also den Ausspruch des Königs Joram, ein Ausspruch, der überhaupt nicht von tiefem Vertrauen oder auf Gott oder gar echter Buße spricht. Und dann fängt er nicht etwa an, mit dem König zu diskutieren. Nein, er konfrontiert ihn sogleich mit dem Wort Gottes, das so ganz anders ist als alles, was man in der jetzigen Situation sich jemals vorstellen könnte. Er sagt, hört des Herrn Wort, so spricht der Herr. Morgen diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl, ein Silberstück gelten und zwei Maß Gerste, ein Silberstück im Tor von Samaria. Also was wir uns in unserem Kopf zusammenspinnen, das darauf kommt es überhaupt nicht an, auf Gottes Wort kommt es an. Darauf sollten wir hören. Wieder jegliches Vorstellungsvermögen und jegliche menschliche Vernunft sagt Elisa voraus, dass 24 Stunden später Feinmehl und Gerste im Tor von Samaria zwar immer noch zu einem verhältnismäßig hohen Preis, aber zu einem fantastisch niedrigen Preis, wenn wir es vergleichen mit der Zeit während der Belagerung, gehandelt wird. Das kann ja wohl nur bedeuten, dass die Hungersnot, auf welchem Weg auch immer, bis zum nächsten Tag beseitigt sein wird. Das ist noch, müssen wir uns klar machen, viel mehr als nur ein Ende der Belagerung. Und es ist so viel, dass der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnt, lacht das hier Offizier, das muss wohl sein persönlicher Adjutant gewesen sein, dass der es nicht glauben kann und sagt, und wenn der Herr Fenster am Himmel macht, die damals als Gott Israel in der Wüste mit dem Manna versorgt hat, wie könnte das geschehen? Das ruft er raus und er bekommt gar keine Antwort von Elisa darauf, sondern vielmehr eine furchtbare Gerichtsbotschaft. Siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Und was gibt es Schlimmeres, als die Rettung zu sehen und doch nicht an ihr teilhaben zu dürfen? Das ist was ganz, ganz Furchtbares. Ich glaube, an dem Beispiel können wir auch was erkennen, grundsätzlich über den Glauben und den Unglauben oder den Gläubigen und den Nichtgläubigen. Beide haben das Wort gehört, aber der eine sieht die Erfüllung und kann sie genießen, der andere sieht die Erfüllung und kann sie nicht genießen, sondern er sieht es und weiß, er ist davon ausgeschlossen. So etwa wie Mose auch, dem gesagt worden ist, du wirst aufgrund seines Ungehorsams, du wirst das verheißene Land sehen, aber nicht reinkommen. Oder Stellen, wo Jesus im Neuen Testament sagt, da wird sein Heulen und Zähne klappern, weil sie eben den Himmel, die Ewigkeit sehen werden, aber nicht reinkommen. Also beide zunächst mal haben die Verheißung, der Gläubige glaubt sie, der Ungläubige glaubt sie nicht. Nachher werden es beide sehen, aber der eine darf Anteil haben und der andere darf keinen Anteil haben. Also, wie ist es nun geschehen, dass diese Rettungsaktion stattgefunden hat, kein Mensch was voraussehen konnte? Es ist ein absolut großartiges und völlig unerwartetes Wunder des souveränen Gottes. Denn die Syrer fliehen. Noch während sie bei der Belagerung sind, die Syrer fliehen und während der Abenddämmerung Hals über Kopf aus dem Lager. Dadurch ist nicht nur die Hungersnot beseitigt, sondern auch der Hunger selbst, also nicht nur die Ursache der Hungersnot, sondern der Hunger selber ist mit einem Schlag weg. Denn nun können die Einwohner Samarias sich von den immensen Vorräten, die die Belagerer zurückgelassen haben, ihren Hunger stillen. Und warum gehen die Syrer plötzlich weg? Da lesen wir in Vers 6. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen. Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet. mit den Königen der Hethiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Gott hat in der Situation einmal mehr erwiesen, dass er auch der Herr über die menschlichen Sinneseindrücke ist. Er hat die Syrer was hören lassen, was es gar nicht gab, und sie dann auch noch daraus falsche Schlüsse ziehen lassen. In der Schriftlesung hatten wir schon mal eine ähnliche Begebenheit, wo eben diese feurige Engelmacht da war und ebenfalls dann die Aramäer mit Blindheit geschlagen worden sind, auch wenn es damals den Sehsinn betroffen hat. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. So heißt Sprüche 20,12. Ich möchte sinngemäß ergänzen, und auch ein verständlicher Verstand kann nur vom Herrn kommen. Hier im zweiten Buch Könige lesen wir genau das Umgedrehte. Nämlich, dass Gott auch Auge, Ohr und Verstand seiner Feinde so verwirren kann, dass die schlau ausgedachten Pläne eben gerade nicht zum Ziel kommen können. Aber Gottes Befreiungswunder geht noch viel weiter. Er hat nicht nur bewirkt, dass die Feinde verschwunden sind und die Vorräte zurückgelassen haben. Nein, er hat auch noch dafür gesorgt, dass das Ende der Hungersnot schnellstmöglich in Samaria bekannt wurde. Denn es hätte ja nichts genützt, die Vorräte der Feinde zur Verfügung zu haben. Aber man hätte es nicht gewusst in der Stadt Samaria. Wie hat Gott nun das geschafft, dass die Leute in der eingeschlossenen Stadt Samarias von diesem großen Wunder Gottes erfahren haben? Er hat, ganz anders als wir es vielleicht vermuten würden, diese wunderbare Botschaft der Rettung und Befreiung ausgerechnet durch Aussätzige verkünden lassen. Gott war sich nicht zu schade, den von Hunger geplagten Einwohnern Samarias die beste aller Nachrichten durch Aussätzige, die kultisch unrein waren und deshalb außerhalb der Stadt wohnen mussten, verkündigen zu lassen. Wir können daraus lernen, dass es bei einer guten Botschaft und erst recht bei der besten aller Botschaften, nämlich der von der Erlösung Jesus Christus, niemals auf den Träger der Botschaft ankommt, sondern immer auf die Botschaft selber. In Übereinstimmung damit steht auch die Tatsache, dass verachtete Hirten waren, die Gott als Erste gebraucht hatte, die gute Nachricht von der Geburt des Retters und wo er gefunden war, zu verkündigen. Und 1. Korinther 1, 18 folgende macht uns deutlich, dass Gott auch zu allen Zeiten gering geachtete und törichte Menschen als seine Werkzeuge erwählt und gebraucht. Doch nun wieder zurück zur Stadt Samaria und den Aussätzigen vor den Toren der Stadt. Gott baut hier die rein rationalen Überlegungen dieser vier Männer, die noch viel mehr als die Einwohner Samarias für das Überleben kämpfen müssen. Gott baut ihre Überlegungen in seinen Plan ein, oder besser. Er lenkt ihre Gedanken so, dass seine Verheißung erfüllt wird. Die vier Aussätzigen, die sehen ihre einzige, wenn auch nur sehr, sehr geringe Überlebenschance darin, während der Dämmerung, also praktisch unmittelbar nach der Flucht der Syrer, zu deren Heerlager zu gehen und bei ihnen um Brot zu betteln. Dort, oh Wunder, finden sie alles verlassen vor. Nur die Vorräte und Schätze der Aramäer, die sind noch da. Sie haben sich dann mit Nahrung und Schätzen reichlich eingedeckt und dann schlägt ihnen zu Recht ihr Gewissen. Ihnen wird nämlich klar, dass sie sich schuldig machen und das Gericht Gottes auf sich ziehen, wenn sie die gute Botschaft von der Rettung nicht mehr statt verkündigen. Und selbst dann machen sie sich schuldig, wenn sie auch nur bis zum Morgen darauf warten. Die vier Aussätzigen erkennen also ganz deutlich, das Verschweigen und selbst das Verzögern der Rettungsbotschaft um wenige Stunden ist große Schuld vor Gott. Das gilt für mich, für uns umso mehr, die wir nicht nur von der zeitlichen Rettung, sondern sogar um das ewige Heil wissen. Also die vier Aussätzigen kommen nun, verkündigen die gute Botschaft in der Stadt. Die Wärter informieren den König und der will sicherstellen, dass es alles nicht eine Falle der Syrer ist. Meines Erachtens vielleicht, aber nicht unbedingt ein Zeichen von Unglauben, sondern wohl eher eine gebotene Vorsichtsmaßnahme. Die Überprüfung ist positiv ausgefallen und die Feinde sind mindestens bis zum Jordan, auf jeden Fall mehr als 30 Kilometer weit geflohen. und haben zudem auf der Flucht noch jede Menge Kleider zurückgelassen und Geräte, flach übersetzt Waffen. Der König lässt nun das Stadttor öffnen und das Volk plündert das Lager der Aramäer. So erfüllt sich Gottes Prophezeiung bis in den Buchstaben hinein. Ein Maß feines Mehl wird nun genauso wie zwei Maß Gerste im Tor von Samaria um ein Silberstück gehandelt. Aber auch das trifft ein, nämlich dass der persönliche Adjutant des Königs die Erfüllung der Prophezeiung sieht, aber selber nichts von dem nun in Fülle vorhandenen Getreides essen kann. Denn der König setzt ihn als Aufsicht im Stadttor ein und dort wird er von der Masse der Menschen, die sich aus dem Tor herauswälzen, zertreten. Nächster Punkt, den ich noch habe, bereits kurz ist, das sind konkrete Anwendungen für uns heute. Aber ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar Sätze aus dem für mich so oft erfrischenden und wertvollen Kommentar von Messie Henry vorlesen zu diesen Stellen. Er schreibt unter anderem: Lerne den Überfluss wert zu schätzen und sei für ihn dankbar. Sieh, wie vergänglich das Geld ist, wenn es zu der Zeit der Hungersnot so großzügig für etwas Essbares ausgegeben wird. Was für ein Elend nur hat die Sünde über die Welt gebracht. Aber des Menschen Torheit führt in die Irre, doch tobt sein Herz wider den Herrn. Der König schwört, dass er Elisa töten werde. Gottlose Menschen werden, wem auch immer, anstatt sich selbst die Schuld für ihre Probleme zuweisen, von ihren Sünden nicht lassen. Wenn das Zerreißen der Kleider ohne ein geängstetes, zerschlagenes Herz etwas nützen würde, wenn das Tragen des Sacktuchs, ohne im Geist in der Gesinnung erneuert zu sein, ihnen dienen würde, dann würden sich Menschen nicht hartnäckig gegen den Herrn wehren. Möge das ganze Wort Gottes in uns ein ehrwürdig, ehrerbietige Scheu, heilige Hoffnung vermehren, so dass wir fest und unbeweglich sind und immer mehr zunehmen in dem Werk des Herrn, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unsere Menschen in Extremsituationen sind Gottes Gelegenheiten, seine eigene Macht umso wunderbarer zu erweisen. Der Zeitpunkt, zu dem er seinem Volk erscheint, ist der, wenn sein Volk alle seine Kraft verloren hat. Der Unglaube ist eine Sünde, mit der Menschen Gott sowohl sehr verunehren, als auch ihn sehr kränken. Sich selbst berauben sie dadurch der Gunst, die Gott ihnen zu erweisen beabsichtigt hatte. Das Teil derjenigen, die der Verheißung des ewigen Lebens nicht glauben, wird folgendes sein. Sie werden es von Ferne sehen, aber sie werden es niemals schmecken. Und am Ende werden zeitliche Rettungen und Erweise der Barmherzigkeit Gottes Sündern so lange nichts nützen, bis sie durch die Güte Gottes zur Umkehr geleitet worden sind. Hier sehen wir die Bedürfnisse Israels auf eine Art und Weise gestillt, an die es kaum jemals gedacht hätte. Das soll uns dazu ermutigen, unseren größten Nöten auf die Macht und die Güte unseres Herrn zu verlassen. Auf Gottes Verheißung kann man sich getrost stützen, denn keine seiner Worte wird jemals auf den Boden fallen. Der Ritter, der die Wahrheit des Wortes Elisas in Frage stellte, sah den Überfluss, und das brachte seinen Unglauben zum Schweigen, und außerdem, er musste sich dessen schämen. Darin hat er auch seine eigene Torheit erkannt, denn er aß nichts von der Fülle, die er sah. Es ist nur gerecht, wenn diejenigen die Erfahrung machen, dass menschliche Versprechungen zunichte werden, die denken, dass die Verheißung Gottes sie enttäuschen werden. Wir sollen hieraus lernen, wie sehr uns Gott Misstrauen gegenüber seiner Macht, gegenüber seiner Vorsehung und gegenüber seiner Verheißung übel nimmt. Aber auch, wie unsicher dieses irdische Leben und seine Vergnügungen sind. Und schließlich, wie ernst Gottes Drohungen sind und wie gewiss sie auf den Schuldigen kommen. Soweit Matthew Henry und nur noch einige kurze Anmerkungen und Anwendungen von diesem langen Bibeltext auf uns heute. Erster Punkt. Gottes Wort trifft immer ein, und zwar bis in die kleinsten Einzelheiten und genau so, wie es an uns ergangen ist. Natürlich nicht unbedingt so, wie wir es uns zurechtbiegen oder interpretieren. Für die Verheißung Gottes gilt es genauso wie für seine Gerichtsbotschaften. Wir erkennen es im Predigtext an dem Weizenpreis und dem Gerstepreis, der ganz genau und zu der vorausgesagten Zeit den Preis annimmt, den Elisa vorhergesagt hat. Aber auch im Gericht, dass es dem Adjutanten des Königs genau so ergangen ist, wie gesagt, er sieht das Ende der Hungersnot, aber er kann nichts mehr davon essen, weil er vorher stirbt. Zweiter Punkt, das Eintreffen von Gottes Wort hängt niemals davon ab, ob wir uns es vorstellen können oder nicht. Sondern Gott hat vielmehr immer Mittel und Wege, auf die wir nie gekommen wären. Und seine Weisheit übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem. Als Konsequenz soll es für uns bedeuten, dass wir uns umso mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen und es dann auch befolgen, aber auch, dass wir uns selbst in unseren Gedanken niemals ein Bild von Gott machen. Jedes Bild von ihm wäre sowieso falsch. Weiterer Punkt, unser Gott ist allmächtig. Er kann uns auch heute noch aus jeder noch so verfahrenen und hoffnungslosen Situation heraushelfen. Und das sogar unabhängig davon, ob wir durch unser eigenes Verschulden in die Situation hineingekommen sind oder nicht. Letzter Punkt, wir sollten uns davor hüten, Unglauben als Kavaliersdelikt oder als vernachlässigbare Sünde zu bezeichnen. Denn wie Gott Unglauben einschätzt, das sehen wir erschreckend daran, wie er mit dem Adjutanten des Königs Joram verfährt. Wir sollten uns bewusst machen, dass nach Johannes 16,9 Unglaube ein Synonym für die Sünde schlechthin ist. Dass auch wegen des Unglaubens Israel nicht ins verheißene Land kam. Und dass nach 1. Johannes 15b Gott nicht zu glauben bedeutet, ihn zum Lügner zu machen. Wir wollen uns heute durch Gottes Wort ganz neu daran erinnern und ermahnen lassen, Gott und sein Wort in unserem Alltag ganz wirklich ernst zu nehmen und genug Zeit dafür einzuplanen. Ihm in seiner Weisheit und Allmacht, aber auch in seiner Liebe und Fürsorge völlig zu vertrauen. Und uns Gott als Sprachrohr seines Wortes für unsere Umgebung zur Verfügung zu stellen. Bei dem allen haben wir noch sehr viel Nachholbedarf. Deswegen wollen wir verstärkt aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und uns dadurch ermutigen lassen, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen.